Gut.
Also
Boah.
von mir aus müssen wir gar nicht mehr
Gott.
Vorblabla machen und können einfach kalte Hose reinstarten.
Ja, ist geil. Alle Sachen wurden auch noch nicht aufgeklärt, oder? So
Das
mit
sehen wir
diesen.
gleich.
Ja.
Misi, sag mal Hallo in die Runde.
Ihr seid
Hallo,
im.
hallo.
Genau, hallo. Hallo, ihr hört richtig. Ihr seid im Buddy Talk, eurem Lieblings-Triathlon-Podcast. Und heute ist quasi Weltpremiere. Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft, an einem Tag von einem Rennen, so kurz nach dem Rennen, über ein Rennen zu sprechen. Irgendwie, was in Frankfurt passiert, war irgendwie besonders und deswegen haben wir gedacht, ey, wir wollen gar nicht warten, wir wollen direkt loslegen und über das Rennen sprechen. Von daher total raw Ironman Frankfurt Debrief mit euren Lieblingsbuddies. Aber bevor wir zu unserem Rennrückblick kommen, Simon Henseleit, sag doch mal schnell, wer unser Presenter ist und dann geht's auch direkt in die ganze Frankfurt-Action.
Und zwar präsentiert uns heute mal wieder Naturafit. Und mir kommt es echt so ein bisschen falsch vor, jetzt schon zu sprechen, darüber zu sprechen, was nächste Woche so auf dem Plan steht. Und zwar ist ja schon wieder Race Week für Rot. Und das binde ich hier tatsächlich deswegen ein, weil unser Präsenter auch vor Ort einen Stand hat. Und ja, ist ein Heimspiel von Naturafit. Also die kommen ja daher. Und daher ist es natürlich nur logisch, dass sie auch dort vor Ort sind und ihr euch das natürlich auch vor Ort anschauen müsst.
Und wie wir wissen, ist Naturafit eine Mikronährstoffmanufaktur. Simon, du hast in deiner Karriere lange mit Naturafit zusammengearbeitet und darauf vertraut. Wie sah deine wöchentliche Naturafit-Routine aus?
Ja, also das Problem ist, das ist ja wirklich, durch den man sich da schlagen muss. Deswegen würde ich sagen, man ja, vertraut einfach auf die Basics und ist gar nicht so experimentierfreudig, sondern nimmt am besten ein bisschen Omega-3, bisschen Magnesium, bisschen Vitamin D. Darauf habe ich so vertraut. Und natürlich auch währenddessen den Sportausdauerdrink und den Recovery-Drink nach harten Einheiten. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren.
Und das Beste an Naturafit finde ich ja, dass es so diesen Manufakturgedanken hat. Oder nicht nur den Gedanken, sondern dass es wirklich eine Manufaktur ist und kein super riesengroßer Großkonzern. Aber was war für dich der ausschlaggebende Punkt, auf Naturafit zu vertrauen und nicht auf einen der ganzen anderen Dinge, die da am Markt rumschwirren?
Ja, das Thema ist natürlich ein super heikles Thema, weil man kennt die ganzen Horror-Stories von irgendwelchen verunreinigten Produkten und da will man natürlich als Profisportler auf keinen Fall in irgendein Fettnäpfchen treten. Und bei Naturafit war ich mir einfach super sicher, dass da wirklich nur das drin ist, was auch draufsteht. Und deswegen, ja, habe ich da einfach immer ein gutes Gefühl gehabt bei der Sache. Ich war dort vor Ort, habe mir angeguckt, was da reinkommt. Und gesehen, wie die Frauen und Männer dort arbeiten. Und das hat mich einfach überzeugt. Und deswegen kann ich euch das auch nur wärmstens ans Herz legen. Also schaut vorbei. Und mit dem Code BuddyTalk spart ihr im Einkauf auch noch 15%. Das heißt, tut euch was Gutes, tut uns was Gutes und checkt es einfach mal aus. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Let's go. Und zum Einstieg gehen wir in die Mixed Zone. Wir haben von ein paar Leuten wieder versucht, möglichst viele Sprachnachrichten reinzuholen. Die flattern auch hier und da gerade noch rein. Wir hoffen, noch möglichst viele über Nacht ranzubekommen. Und den Einstieg macht unser Freund Niklas Bock mit einem kurzen dreiteiligen Bericht, wie er den Tag in Frankfurt erlebt hat. Und viel Spaß bei den Sprachnachrichten vom ganzen Rest.
Gude aus Frankfurt. Also eigentlich wollte ich ja die erste Nachricht schon vom Langener Waldsee schicken, aber da hat die Musik sowas von extrem laut gewummert, dass niemand auch nur ein Wörtchen verstanden hätte. Von daher mache ich das jetzt aus dem Auto raus. Was mir aufgefallen ist, es war sehr, sehr voll heute Morgen, so voll wie viele letzte Jahre nicht mehr. Und das fand ich sehr schön zu sehen. Und das macht natürlich auch die Stimmung direkt wieder ein bisschen spektakulärer. Also ich hatte das Gefühl, der Ironman Frankfurt schüttelt so ein bisschen den Staub, den er angesetzt hatte, heute ab. Und auf jeden Fall hat der Tag genau so angefangen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Gude zum Zweiten. So, inzwischen sind alle Profis auf dem Weg in die zweite Radrunde. Zumindest mal die Profis, die noch mit im Rennen sind. Das Ding mit Jonas war ja echt ein Drama und nur schwer mit anzugucken, wie es ihm da mit dem Material ging. Aber umso besser, dass wir ihn nächste Woche in Rot wiedersehen. Zwei Dinge. Einmal, es ist unvorstellbar heiß. Wirklich, man kann sich das nicht vorstellen. Die Sonne knallt sowas von heftig vom Himmel und wir haben jetzt 9:30 vormittags. Das heißt, die Mittagshitze kommt erst noch. Aber in der Stadt kein Schatten, kein laues Lüftchen, keine Abkühlung in Sicht. Also wirklich richtig, richtig hart. Und eine andere Sache, wer sich schon mal gefragt hat, wie man eine Langdistanz vor Ort verfolgt, dem kann ich das gerne erklären. Nämlich genau wie zu Hause. Ich sitze wieder im Auto, ich habe mir wieder die Live-Übertragung vom Internet angemacht, werde jetzt Sebi noch ein bisschen zuhören und dann später beim Laufen sicherlich mehr von der Strecke mitbekommen. Aber alles, wie ihr das kennt, wenn ihr zu Hause geblieben seid.
Zum dritten und zum letzten Mal vom Ironman Frankfurt. Ich weiß nicht, wie es euch geht und ich weiß auch nicht, was ihr jetzt im Podcast schon besprochen habt zum Ironman Frankfurt, aber ich finde dieses Rennen mit allem, was da passiert ist, allen Kuriositäten und Dramen und hast du nicht gesehen, hat das absolute Zeug für so ein neues Evergreen-Thema zu werden. Also, dass es auch ein Rennen ist, wo man in ein paar Jahren noch drüber spricht und sich die Anekdoten davon erzählt. Also, unfassbar. Genau deswegen lieben wir alle Triathlon, weil man vorher eben nicht genau weiß, was da alles auf einen zukommt an so einem Tag. Und eine Sache, die sich bei mir auf jeden Fall eingebrannt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ist diese Hitze von heute. Also ich hatte den ganzen Tag eine Kappe auf dem Kopf, ich habe noch ein paar Haare drunter und trotzdem fühlt sich mein Schädel gerade so an, als hätte ich einen Sonnenbrand auf der Kopfhaut. Also ich bin völlig geplättet, völlig gegrillt. Ich möchte nicht wissen, wie es all denen geht, die das Rennen heute gemacht haben auf der Strecke. Allergrößten Respekt an alle, die ins Ziel gekommen sind und auch allergrößten Respekt vor allen, die es probiert haben heute, weil das waren mal ganz andere Verhältnisse. Erholt euch alle gut und dann geht's nächste Woche beim Challenge Group weiter.
Hey zusammen, ja, Leo Arnold hier. Mein Rennen lief leider nicht so gut. Ich musste bei Kilometer 32 leider aussteigen. Grundsätzlich hatte ich ein okayes Schwimmen. Ich habe den Anschluss zur Dietlev und Jonas Hoffmann-Gruppe leider nicht ganz gekriegt. War dann alleine so ein bisschen dahinter, aber immer noch ja, eigentlich in einer guten Ausgangslage. Konnte dann das Loch zu den in der ersten Radrunde auch zufahren. Und dann war es so, dass in der Gruppe eigentlich, spätestens wo wir dann die erste Gruppe auch noch gecached haben, ja, die Beine ziemlich hochgenommen worden sind. Also da hat man gemerkt, da wollte keiner mehr so richtig arbeiten. Es haben sich alle aufs Laufen vorbereitet, was mir ehrlicherweise auch nach der ersten Runde ganz gelegen kam. Und ja, dann ging es auf die Laufstrecke. Gute Beine gehabt da. Die erste Runde lief auch ganz gut. In der zweiten noch besser reingekommen. Ich habe mich ziemlich auf mich konzentriert. Ich wusste Anfang des Laufens, dass ich auf Slot-Position bin. Und wenn ich das clever bei der Hitze pace, dass sich auf jeden Fall ausgehen sollte. Dementsprechend jede Verpflegung super gut mitgenommen. Irgendwie alles versucht zu machen, um den Körper zu kühlen und bei den Bedingungen klarzukommen. Dann hat es mich aber doch leider, ja, so ab Kilometer 20 langsam aufgestellt und bei Kilometer 32 war dann das Rennen für mich durch. Ich wurde da kurz medizinisch noch versorgt und wir haben dann da entschieden, in Absprache mit denen, dass es wahrscheinlich keinen Sinn macht, weiterzumachen und musste dann leider aussteigen. Ziemlich schade, aber ich habe in Lake Placid in 3 Wochen nochmal die nächste Chance, mir den Slot zu sichern. Ich glaube, die Form ist gut, das konnte ich zumindest zeigen und hoffe einfach, dass da die Bedingungen vielleicht mir ein bisschen mehr in die Karten spielen. Trotzdem cooles Rennen gehabt bis dahin. Und ja, lieben Gruß.
Guten heute, Leute, this is Christian Hugenhauck. Second place at the Ironman Frankfurt and I'll take you a bit through my day. I was actually quite confident going into the race. I knew I was better in all three disciplines than I had ever been. And also we actually put an extra little bit of emphasis on cutting down the weight. So I lost around 3 kilograms since Ironman Texas 8 weeks ago. So I was actually quite confident that I could also run well. But the swim started off quite good. managed to get into a good position and just behind Daniel Beckegaard. And then I think a guy in front of him exploded before we hit the first turn boy. And then we kind of had a little gap to the front group there. And suddenly he had to push really hard. And that really made me suffer on the first lap. And I actually nearly lost the feet of Stornes that slotted into Daniel's feet. And but luckily managed to hang on the first swim loop. And then it kind of settled on the second one. And I could regain a little bit of energy again. So there I was starting to focusing on the bike, because I knew I was in the front group, which is kind of a unique position since I don't have a swim background. This is something new for me, and just excited me quite a lot. Got into the first transition, and the plan was to take on some special made calf sleeves with socks in transition, because they tested quite well in the wind tunnel a few weeks ago. But yeah, as you know, when you haven't practiced something 100 times, it can go a bit wrong. So they were a little hard to get on and lost a little bit of time. So coming out of transition, I had, I think, 1.5 minutes to the front group, or at least that was what I was told. But settled into a steady, not super hard, but at a power I knew I would probably catch the front guys. And before the race, I'd actually talked to Magnus about that we needed to catch the front group before kilometer 32, because that's where there's a cobblestone section, and because that's the perfect place to attack on this course. I've ridden here, four times as a pro and 2 times as a age grouper, and I wanted to attack there. Sadly, Magnus was in the swim group behind, and when I caught the front group, I had also ridden time into Magnus. So I was kind of in a dilemma, like, should I wait for Magnus or should I just try to go on my own? And the right thing felt that I had to go, because it was felt a little too easy to sit in the group, and that kind of made me feel a little bit out of control, because I need to make some damage on the bike in order to impact the race I wanted to. So caught the front group and sat in maybe at around kilometer 30, and then at 32 when we hit the cobblestones, I attacked and quickly got a pretty big gap out of the cobblestones. I had hoped that, for example, Willy Hirsch would have followed, but sadly, I was all on my own. So really pushed the first 45 minutes of my bike after I had attacked. And also the course here in Frankfurt is so... it's quite hard. The first half loop, I would say that's where most of the elevation is. So that's also where New York could take the most time. And then I coasted a bit more on the second part of the loop. And then when we got onto the loop again, I really pushed hard again and knew I could ride even more time into the guys behind. And then maybe I could kind of coast the last 10Ks into transition. But I actually felt very, very good. I had a lot more emphasis on getting in a lot of sodium and a lot of carbs and liquid as well. So probably consumed around 170 grams of carbohydrates per hour and 1.5 to 2 liters of water per hour with a lot of salt as well. But felt incredibly good. And my heart rate, kind of stabilized pretty well. So I knew I was in for a good run, but also knew that I had ridden the whole bike by myself, more or less. So before going into the race, I was actually thinking about running a 2:35, even though it sounds crazy. But with the bike and with the heat, I knew I maybe had to adjust down to a 2:39 or 2:40-ish. So I also went out at around 2:37 pace, I would say. And I was actually confident. Oh yeah, also let's get back to, I got a outside assistance penalty of 1 minute, 2Ks into the run or something. Don't think it was quite fair, since the guy that started running with me wasn't even my coach. And yeah, but that's the name of the game. Of course, it's not allowed, but I also don't think it gave me any unfair advantage. But yeah, dealt quite well with it, actually. And I knew I had 8 minutes, so if I still had seven, that would still be quite a lot. And I could see, like, when you get on the last part of the run loop, there's a turnaround section where you can kind of, yeah, take your own times. And I could see that I more or less lost around 1:40 or 2 minute-ish per lap. And I could calculate that if I could hold my pace, that would be, like, very tight in the end. And so I just had to stick to my plan, and also try to tell myself that I kind of had to push it, but I also had to stay controlled and then be very focused on cooling, getting in a lot of liquid and a lot of carbs, and just try to enjoy it. And if it then came down to a sprint finish, I would give it whatever I had left. Yeah, and then everything actually went to plan until the last 30K, and that's probably classic. yeah, kind of, I didn't explode, but the wheels definitely fell off. I think I went from running around 3:43 pace for the first 30K, and then literally I couldn't move my legs faster than 4 minutes per kilometer the last 12K, and that's when Blumenfeld also started to search, I think, a little bit from Casper. And there was no way I could have stayed with him. And I think he went on to finish 2.5 minutes ahead of me. So the 1 minute penalty didn't really matter at all, which is quite nice. And yeah, and then when he passed me, I still had a battle with Casper, and I still had one loop left after that. And I was actually getting a bit nervous that I would, yeah, that the wheel would come completely off. But just tried to, sometimes I got a little bit of energy back, then I could surge a little bit and maybe gain a little bit of time. And then when we turned around with 2.5K to go, I had 1:20. So that's also where I knew, okay, the second place is in the bag. And but yeah, of course the suffering wasn't over, but that was kind of my finish line at the 40K, because that's where I could kind of see, okay, how far is he back? Because I couldn't literally one second faster per kilometer. So overall, really, really stoked. I think this is career best performance for me, and also just, yeah, a new layer on my shape from last year. So just super excited for Nice. And also right now my legs is telling me no, but I think I'll race Ironman Lake Placid in 3 weeks time. Thanks for having me, and take care.
Und hier kommt Gustav Iden bei Simon direkt nach dem Rennen im Ziel.
Yeah, the race was pretty good, I would say. I was a bit stressed on the swim because I didn't get in the first pack at the start, and then I felt the pace was pretty slow, but I was like thinking, should I go to the front and like try to help out? But then again, I'm not like a strong enough swimmer to really make a difference. So then I was just in the pack and was trying to just not stress too much about just being in the pack. The bike was pretty easy in the start and pretty hard other times. The run pretty easy in the start, pretty extremely far away from easy at the end, but
that's Ironman.
Yeah, it's an Ironman. I think I did a lot better pacing than Texas, but I'm still pacing like I'm super fit, even though I'm only pretty fit.
Okay, yeah, nice, thank you.
Das ist Johannes Vogel.
Ja, ich wollte euch noch einen kleinen Rennbericht von heute geben. Ich habe mich wieder ein bisschen erholt und habe meine Körpertemperatur wieder ein bisschen gesenkt. War echt ein cooler Tag. Also ja, irgendwie dieses Ironman-Feeling, ja, ist schon echt überwältigend und was ganz anderes als auf der Kurzdistanz. Ja, wie viele Leute da und wie viele Helfer da an dem ganzen Spektakel da teilnehmen und einen da unterstützen, das ist schon echt cool. Und ja, mein Tag hat eigentlich gut begonnen beim Schwimmen. Ich denke, wir konnten das Schwimmen zumindest am Anfang schnell machen und dadurch die Gruppe ein bisschen splitten. Klar, nicht komplett klein halten, aber ich denke, wir haben das Beste da rausgeholt. Da habe ich mich beim Radfahren eigentlich immer in der ersten großen Gruppe gehalten und habe mich da auch die ganze Zeit sehr, sehr gut gefühlt und habe alles beachtet, was ich beachten wollte hinsichtlich der Ernährung. Ja, und bin dann leider beim Laufen so einige Tode gestorben. Hab von vorne noch von den guten Jungs da richtig kassiert. Wurde dann am Ende, glaube ich, 14. Müsste sogar noch wahrscheinlich fürs WM-Ticket gereicht haben. Das wird erst morgen früh entschieden. Aber ja, das war ja so ein bisschen mein geheimes Ziel sozusagen. Mein nicht so geheimes Ziel. Dadurch bin ich natürlich, also das freut mich sehr. Und im Großen und Ganzen bin ich auch nicht unzufrieden, weil ich mir jetzt, ja, ich finde einfach, wenn ich mir nicht vorwerfen kann, dass ich nicht alles gegeben habe, dann muss man auch zufrieden sein. Und ja, ich hätte es nicht anders machen wollen. Also ich glaube, es war gut, dass ich vorne mitgefahren bin und mitgeschwommen bin. Und ja, das kann passieren im ersten Marathon. Wäre gut, wenn das jetzt die nächsten Male ein bisschen besser läuft. Aber im Großen und Ganzen war das jetzt mit ein bisschen Abstand ein sehr, sehr cooler Tag. Hat Spaß gemacht. Und wenn das jetzt echt noch mit Nizza klappt, dann hat es sich ja sogar noch echt gelohnt. Genau, ganz liebe Grüße.
Servus, Till Schenk hier, grüß dich. So, das war er, der letzte offizielle Ironman für mich nach 14 Jahren. Verrückte Geschichte, 14 Jahre, die einfach so vorbeigeflogen sind. Aber war natürlich ein richtig, richtig cooler Tag gestern. Die Sonne draußen, es war perfektes Wetter, wir haben ein geniales Rennen gehabt. Alle waren cool drauf. Ich war total überrascht davon, wie viele Leute wirklich vorbeigekommen sind und nochmal ihre Geschichten erzählt haben, die wir über die 14 Jahre erlebt haben, was auch nochmal so eine richtig, richtig schöne Erinnerung war, einfach was wirklich alles passiert ist in den letzten 14 Jahren. Und Triathlon, muss man einfach sagen, ist halt einfach geil. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist ein cooler Sport, das ist eine coole Community. Und irgendwie und irgendwo werde ich da schon auch immer noch mit drin bleiben. Aber nach 14 Jahren ist halt ja einfach mal Zeit, auch ein bisschen was Neues zu sehen, ein paar andere Sachen sich anzuschauen und nicht immer nur an den Finishlines, die man irgendwie schon kennt, unterwegs zu sein. Schauen wir mal. Es gibt ja einige Kollegen, die drauf wetten, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich werde jetzt erstmal versuchen, diese Wette zu gewinnen. Aber Traumabschluss gestern und einfach an Frankfurt und sowas auch so schöne Erinnerungen, aber auch an die ganzen Rennen außenrum. Ich weiß gar nicht, wie viele Rennen ich in der ganzen Zeit gemacht habe. So viel Tolles erlebt, persönliche Rekorde, persönliche Geschichten von Menschen, die eigentlich gar keinen Sport mehr hätten machen sollen und mit denen man zusammen den ersten Ironman feiern konnte, was einfach immer was Besonderes ist. Wenn Menschen auf einen zukommen und sagen, hey, Wahnsinn, das ist wirklich dieses Ding, auf das ich mich so gefreut habe, so drauf hingearbeitet habe, einmal dieses You are an Ironman zu hören und dann auf deutschem Boden auch noch von einem von euch deutschen Jungs, das ist einfach richtig, richtig cool. Werd schon so einiges vermissen an dem Ganzen. Das ist natürlich gar kein Thema. Guck mal, man hört da draußen, das Flugzeug kommt vorbei. Wir sind gerade noch vor der Siegerehrung hier in Frankfurt. Die Europameisterschaft geht gleich los. Aber ich wollte mich wenigstens schon mal ganz kurz gemeldet haben. Wie gesagt, viele Sachen. Also dieser Schwimmstart in Frankfurt morgens zum Beispiel ist einfach der absolute Wahnsinn. Also den werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn es dann losgeht, schon so ein bisschen vermissen. Vielleicht muss ich auch mal vorbeigehen und mir das Ganze dann vor Ort anschauen. Aber genauso gibt es natürlich auch Sachen, wo ich sage, ja, haben wir jetzt ausreichend erlebt, ist auch völlig okay, das jetzt dann erstmal nicht mehr zu haben. Aber insgesamt kann ich nur sagen, coole Zeit war's, viel, viel Spaß hat's gemacht, freue mich über jeden, den ich unterwegs irgendwo mal sehe Und irgendwie sieht man sich ja eh immer zweimal. Und es gibt ja auch noch andere spannende Rennen, würde ich sagen. In diesem Sinne, ich gehe noch mal ein paar Preise verleihen. Ich gehe noch mal ein paar Leute nach Hawaii schicken. Und wir hören. Hau rein. Ciao.
Männers, wir haben Redebedarf. Wir haben Redebedarf. Also ich war wirklich selten so angezündet und so irgendwie, ich war heute den ganzen Tag unterwegs und habe eigentlich nur nebenbei immer wieder so am Handy mal so ein bisschen geguckt, ein bisschen am Ticker geguckt, aber ich hatte selten so das Bedürfnis, die ganze Zeit nachzugucken, was eigentlich abgeht wie heute, weil, ey, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also das, Simon, du warst vor Ort, Ironman Frankfurt, irre.
Also wirklich Wahnsinn. Also bezeichnend ist erstmal, dass ich hier im Obergeschoss in irgendeiner Wohnung sitze, in Frankfurt City, 8. Stock, und nicht wirklich vor mich hin öl in der Sonne. Also es ist Wahnsinn, wie heiß es ist und was die Jungs und natürlich auch die Age-Grouper, die Frauen, aber in erster Linie natürlich die Profimänner, hier heute abgerissen haben. Also es ist so warm, das kann man sich echt kaum vorstellen, vor allem am Main. Man denkt Fluss, okay, da ist ein bisschen ein laues Lüftchen, aber nix da. Also da stand die Hitze, 32 Grad. Und in der Sonne hat es sich noch deutlich nach mehr angefühlt. Von dem her fand ich einfach, um das vorwegzunehmen, einfach schon mal insgesamt richtig krass, was da sportlich auch abging. Also von der sportlichen Leistung her.
Und zur Einordnung machen wir mal ganz schnell die Top 10. Gewonnen hat KB Christian Blumenfeld vor Christian Hogenhauk und Kasper Stornes. Gustav Iden auf 4, Jonas Hoffmann, Rudi van Berg, Patrick Lange auf 7, Magnus Ditlev, Cameron Wirth, Paul Schuster macht die Top 10 komplett. Dominik Sovia auf Platz 12, Johannes Vogel auf Platz 14, Marc Eckeling auf Platz 18. Wen haben wir denn noch aus deutscher Sicht? Max Menzel auf Platz 24 und, oh, jetzt blamiere ich mich,
Marcel Bischoff
auf Platz 28. Boah. Fangen wir von vorne an?
Ja, okay. Mal fangen wir von vorne an. Machen wir's durch.
Was glaubst du? Was glaubst du?
Simon ist wieder zurück.
Ich glaube, die WM-Slots gingen tatsächlich bis Johannes Vogel, Platz 14. Ich bin mir nicht 100% sicher.
Ja, es waren ja brutal viele. Es waren nicht 10 Leute schon qualifiziert, so in die Richtung?
Genau, und es gab ja 5 Slots und irgendjemand hat, ich habe kurz mit Jovo gequatscht schon, und irgendjemand hat ihm noch zugerufen, Jovo genau noch WM-Slot. Und es würde auch ganz gut passen mit dem, dass auf 13 der Ding gerade noch so den Slot geholt hat, der Andrea, glaube ich. Oder war er auf 13?
Es kann schon gut sein, dass der so 13. war, ja.
Ja, der hat nämlich schon einen Post gemacht. Und genau, P13 und Qualified for World Champs. Das heißt, Platz 14 könnte natürlich Jovo auch noch genau einen abgegriffen haben, was natürlich trotzdem schon mal sehr cool wäre.
Ja, jetzt hast du ein neues Fass aufgemacht, ne? Soweit habe ich noch gar nicht gedacht nach Frankfurt.
Ja, aber das ist ja, aber das, wir machen das ja gewohnt jetzt chronologisch.
Ja, genau.
Ich sorge ja hier für Zucht und Ordnung.
Fangen wir ganz also hinten an.
Wir fangen mal ganz von vorne an. Simon, wie war es denn am Langener Waldsee endlich vorm Start? Wie war es da? Ich war letztes Jahr da, ich fand es ganz nett, aber das Wetter war auch kacke und irgendwie nicht so viel los. Wie war es denn heute?
Also es war auch mein erstes Mal in Frankfurt hier und ich würde schon mal sagen, so von der Atmosphäre her, es war kein Rot. Also Rot war ich schon ein paar Mal. Auch so der einzige Ironman, den ich so aktiv mitverfolgt habe. Und schon öfter vor Ort war, deswegen waren die Erwartungen natürlich
hoch. Da hast du jetzt was gesagt, dass wenn Felix weh hört.
Ich bin so, super durch, man hat schon eine Werbung gemerkt, aber ich, die erste Langdistanz natürlich und einzige, ich weiß, was du meinst. aber ja, der Felix war natürlich auch geschmeichelt, weil ich gesagt habe, die Erwartungen waren super hoch, also würde er mir verzeihen. Ich fand es cool, wir sind dort mit der S-Bahn hingefahren, hier aus der Stadt raus. Und es war schon ein geiler Blick, wenn man so an den Rand von diesem Baggersee kommt. Und dann ist es ja wirklich so eine richtige Grube. Also du blickst ja dann wirklich so runter wie so eine riesige Sanddüne und guckst auf diesen See nach unten. Und das war schon ein geiler Blick über die ganzen Age-Grouper. Super viel Teilnehmer. Die Sonne ging gerade so auf. Herrliches Wetter, schon irgendwie 25 Grad. Und die ganze Stimmung war schon irgendwie cool. Aber es hat so ein bisschen dieses Mystische, was ich bei Rot habe vom Gefühl, das hat so ein bisschen gefehlt. Also diese ganze Stimmung war schon irgendwie so angespannt, nervös. Aber so Vorfreude, voller Vorfreude auch. Aber eben nicht so vergleichbar mit Rot. Das wäre so mein Take dazu.
Man muss halt auch dazu sagen, logistisch an den Schwimmstart von Frankfurt zu kommen, ist maximal unhandlich. Also das ist wirklich logistisch, gibt schlechter kann es nicht sein, als da hinzukommen. Und das hat mich letztes Jahr auch so abgefuckt und so genervt, dass ich dann auch da irgendwie nicht mehr viel übrig hatte für mystisch und weiß ich nicht.
Ja, also wir sind mit der S-Bahn gefahren, 6 Minuten vom Zentrum, aber waren halt dann noch 3 Kilometer weg. Also wer unsere Story heute verfolgt hat, wir sind dann am Anfang noch zügig gegangen und irgendwann dachten wir uns dann doch, ui, okay, das wird ein bisschen knapp. Und dann sind den Rest gejoggt und ich glaube, es waren bis wirklich runter zum Schwimmstart, das ist ja dann noch echt nochmal ein Stück über diesen Sand dort, also sind ja locker 250 Meter One-Way darunter, haben wir dann wirklich, glaube ich, 4 Kilometer gebraucht von Ausstieg S-Bahn. Und das ist mit dem Auto, glaube ich, auch nicht wirklich gut. Also da wirst du ja wahrscheinlich irgendwo rumgeleitet.
Du bist gar nicht,
also es ist
gar
schon
nicht
mal, ja, du, eben, das war erstmal eine Aufgabe.
Du gar nicht parken oder so. Also du musst dann auch mit dem Fahrrad weiter.
Ja. Durch diesen Wald, das war auf jeden Fall ein Highway. Also da sind Zuschauer an uns vorbei mit auf den Stadträdern und jeder war aufgeregt. So, das war schon ganz cool, da irgendwie so hinzu. Es hat sich so die Spannung aufgebaut. Aber ja, an sich sind wir dann auch in diesem Sand da rumstehen zum Zuschauen, fand ich dann, ich bin ja nicht so der Fan so mit dem Sand, den hast du dann überall in den Schuhen, also ich weiß jetzt noch so ein bisschen meckern, aber ja, war jetzt, ich vergleiche es immer mit Rot, das ist einfach irgendwie cooler dort und einfach so auch praktischer.
Kurze Werbung.
Vielen Dank an Blackroll für den Support und es geht mal wieder ums Schlafen. Und wir alle wissen, der Schlaf ist der wichtigste Teil unserer Regeneration. Wenn der nicht stimmt, dann können wir den ganzen Rest auch sein lassen. Also kümmert euch mal drum, dass ihr einfach verdammt gut schläft, weil das bringt euch wirklich nach vorne. Das bringt euch mehr nach vorne als so manche Einheit, würde ich sagen. Und da setzt Blackroll an mit den Schlafprodukten. Allen voran mein persönlicher OG im Blackroll Schlafsortiment, das Blackroll Recovery Pillow. Das ist ein Kopfkissen, das meinen Schlaf revolutioniert hat. Ich möchte nicht mehr ohne. Und wirklich, das Ding ist so geil, dass seit ich es habe, möchte ich einfach wirklich nie wieder ohne dieses Kissen schlafen. Und das Coole daran ist, man kann es auch klein zusammenrollen. Es ist so ein Täschchen dabei. Man kann das perfekt auf Reisen, auf Wettkämpfe, ins Trainingslager, man kann es überall mit hinnehmen. Und ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele Profis auch immer auf diesem Kissen schlafen und wirklich darauf schwören. Und das ist unsponsored. Die kaufen sich das auch alle selbst, weil es einfach ein verdammt gutes Produkt ist. Und was ich auch sehr interessant finde, ist, wenn man auf blackroll.com geht, auf Wissne, gibt es eine ganz große Kategorie namens Schlaf. Und ich habe mich da vor ein paar Tagen auch mal so ein bisschen aufs Neue wieder ein bisschen durchgelesen, durchgeklickt. Und es ist wirklich hochinteressant, was es über Schlaf alles zu wissen gibt. Und dass Schlafen nicht nur abends kurz ins Bett gehen und morgens aufwachen ist, sondern wie wichtig der Bestandteil für unseren Körper ist, den der Schlaf spielt. Also kümmert euch um den Schlaf, das bringt euch richtig nach vorne und Blackroll hilft euch dabei mit dem Recovery Pillow und den ganzen anderen Schlafprodukten. Kissen, Decken, Matratzen, Topper und. Mit dem Code BuddyTalk15 gibt es auch noch 15% auf unseren Nacken.
Werbung Ende.
Nils, bist du mal in Frankfurt gestartet und ja, wie oft?
Einmal. Also wie ja, ich bin einmal gestartet. Also das Ergebnis war nicht zufriedenstellend.
Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, sondern wie das logistisch auch irgendwie als Profi war da im Schwimmstart und wie das von der Wahrnehmung war, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu Rot als Profi da zu starten?
Also was in Frankfurt ziemlich gut organisiert ist, ist, dass Ironman da einen Shuttle stellt, der eigentlich auch überall durchkommt. Also du bist auch vorher schon zur T1 dann quasi mit dem Shuttle gefahren vom Rennhotel. Dementsprechend kommst du auch wirklich mit dem Shuttle direkt vor die Wechselzone. Also als Athlet hast du da weniger Probleme, aber man hat ja auch irgendwie Supporter mit dabei, ne? Also und dann, ich weiß noch, Sarah verflucht das auch immer noch, da mal einmal zum Schwimmstart zu kommen und wieder zurück. Aber ich finde dann, was halt wirklich in Frankfurt geil ist, ist dann diese ganze Startatmosphäre. Also du stehst dir dann da wirklich in dieser Grube halt drin. Und ich meine, es gibt ja auch wirklich geile Aufnahmen danach hier mit diesem Klatschen. Da war es die, ich weiß gar nicht, was waren das? Die Isländer, oder?
Der Viking Clap.
Ja, das ist schon auch richtig geil. Und auch so vom Schwimmen in dem See, also es ist ja schon dann auch immer warm und so. Das ist schon geil. Und dann mit diesem Australian Exit, eigentlich so als Athlet das Rennen zu machen, ohne dieses ganze logistische Drumherum, fand ich es eigentlich ziemlich cool. Also so, ja, aber klar, ich kann auch total nachvollziehen, so dieses, ich meine, Rot macht das ja dann schon auch alles ein bisschen dramatisch mit der Musik, die da so drumherum ist, und das hast du halt in Frankfurt alles nicht. Aber ich glaube, es erwartet ja auch niemand von Frankfurt. Und ich glaube ja auch, was jetzt dieses Jahr Frankfurt schon so speziell gemacht hat, war ja einfach, dass durch die Pro-Series und durch verschiedene Gegebenheiten einfach irgendwie so ein krasses Teilnehmerfeld da an der Startlinie gestanden hat. Also wo halt total klar war, okay, es gibt halt irgendwie einen Jonas Schomburg, also wo man auch schon vorher wusste, okay, es gibt so diese Jonas Schomburg-Vollgas-Fraktion, es gibt halt mit Magnus und Blumi und den anderen Norwegern und dann Hogenhaug und irgendwie Patrick noch, also man wusste ganz genau, okay, da treffen irgendwie verschiedene Gruppen aufeinander und wo niemand genau weiß, wie das dann halt auch rausgeht. Und ich finde, das hat so eine gewisse Grundspannung jetzt einfach schon vorher erzeugt. Und ich meine, dann ging es ja auch direkt los. Also so gefühlt hat ja niemand die Bremse gedrückt. Also es ging los und zack. Ja. Danke, Jonas Schomburg. Wurde ja gefühlt nach 100 Metern sind 50 Leute in einer Reihe geschwommen. Und das war halt irgendwie krass und irgendwie neu. Und gerade was Jonas da auch gemacht hat in den ersten Stunden, hat halt dafür gesorgt, dass irgendwie dieses ganze Rennen immer wilder wurde. Also das fand ich halt irgendwo krass. Und das war damals auch schon so in irgendeiner Art und Weise, aber jetzt war irgendwie, weiß ich nicht, ich fand Frankfurt auch so jetzt insgesamt dieses ganze Verfolgen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil das Wetter geiler war, ob das Feld geiler war, aber dieses ganze Event kam vom Fernseher voll geil rüber und ich hatte auch wirklich gedacht, sind jetzt mehr Leute da? Oder also ich habe keine Ahnung, woran es jetzt wirklich gelegen hat, aber es war so eine krasse Action geboten. Also auch die Übertragung war mega geil. Also ich habe ARD, HR,
die Übertragung Sebi, war Hammer.
Brutal.
Ja, war meiner Meinung nach, das war auf jeden Fall die beste Langdistanzübertragung, die ich bis jetzt gesehen habe.
Ja, und dann halt so viele Sachen, ne? Auch so Zufälle. Dann sitzt auf einmal dann der Coach von Magnus dann da und erklärt, obwohl er eigentlich gar nichts wusste, 2 Minuten später. Also man hatte die ganze Zeit das Gefühl, man weiß in diesem Rennen relativ schnell Bescheid, um was es gerade geht. Also sonst ist es ja meistens so, es weiß ja auch irgendwie niemand Bescheid, wenn es irgendwie eine Karte und warum. Aber jetzt hatte man so das Gefühl, man wurde super schnell informiert darum, was gerade so die Diskussionslage oder die Grundlage von den einzelnen Entscheidungen gewesen ist, wodurch man halt auch vieles besser nachvollziehen konnte.
Ich fand ja auch den Teil, wo Philipp Seib mit dabei war, auch ganz, ganz gut. Also allgemein, die Übertragung hat das, was ich nebenbei immer wieder gesehen habe, die hat wirklich Spaß gemacht anzugucken. Und das war wirklich mal auch irgendwie kurzweilig. Und das war gut, natürlich auch ein bisschen der Ereignisse geschuldet, weil sie sich überschlagen haben und eins nach dem anderen kam. Aber das ist mir richtig positiv aufgefallen. Das war wirklich mal zum ersten Mal eine Langdistanzübertragung, die richtig Laune gemacht hat.
Das heißt, ihr habt nicht bei Ironman im Stream geguckt?
Nein. Ich habe tatsächlich HR geguckt mit Sebi Kienle.
Also ich habe jetzt sechs neue Abos und Tree Dot bin ich natürlich jetzt auch Member.
und neues Auto.
Genau.
Ja, also wir müssen auch übrigens mal zurück. Ganz kurz sagen, wir sind jetzt auch zu viert. Also Mika ist auch mit an Bord, der kam später. Yo.
Der da.
Yo, ja.
Mika muss heute auch Training später anfangen.
Ja, erst oder ja, zumindest die letzte eine ein bisschen später gestartet als geplant, weil dann habe ich noch direkt MotoGP weitergeguckt nach dem, nach dem Finish. Und dann wurde es doch noch ein bisschen eng hin raus, aber ja, bei dem Wetter ist ja kein Problem. Aber nee, es hat mich auch echt seit längerem mal wieder Triathlon gespannt verfolgt. Sonst jetzt in letzter Zeit habe ich echt wenig Triathlon verfolgt, aber nee, war schon echt gut und kann mich bisher nur anschließen, was sie so sagt.
Aber dann zurück zur Race-Action, oder? Wir müssen erstmal ein bisschen hier die Zuschauer mitnehmen. Also, die wurden ja schon gut mitgenommen, hoffentlich durch mein Takeover. Ich habe ein paar gute Nachrichten bekommen.
Kompliment dafür, übrigens. Das hat Spaß gemacht. Das war echt gut.
Sehr gut. Das freut mich. Hat mir auch Spaß gemacht. Aber ja, also zum Schwimmen erstmal, wie Nils schon richtig gesagt hat, Schombi hat von Anfang an draufgedrückt, das Tempo hochgehalten. Ich fand es auch richtig cool, dass nach der ersten Schwimmrunde Jovo auf 2, also Johannes Vogel, und Willi Hirsch auf 3. Und danach kamen dann erst so die ganzen anderen Jungs, so Hogenhau, Kaspar Stornes und so weiter. Und dann tatsächlich eben schon die Lücke, wo ich auch schon überrascht war, dass eben Christian auch nicht mitgeschwommen ist. Magnus auch schon so am Ende der zweiten Gruppe und Patrick auch da drin. Also es war einfach eine coole Dynamik. Und dann ist man ja schon so als Zuschauer auch ein bisschen, dass man nicht alles mitkriegt. Und teilweise ist es am Fernseher verfolgen dann fast schon besser. Wir sind in der Zeit dann auch nach dem Exit zurückgejoggt in die Stadt. Und dann sehe ich auf einmal in den Tracker, dass Schombi einfach 2,5 Minuten vom Feld ist und Dietlef und Blumi nochmal 2 Minuten kassiert haben. Also die hatten 2 Minuten am Radaufstieg und haben nochmal 2 Minuten mehr verloren. Und dann dachte ich mir schon so, okay, also ich habe keine Ahnung, was Schombi jetzt vorhat, aber es wird super spannend, weil es verändert ja dann die komplette Dynamik im Rennen. Das zieht ja dann auch Jungs mit. Die werden dann natürlich schon ein bisschen nervös, weil der Schombi hat jetzt schon gezeigt, dass er auch laufen kann. Also klar kann man ihm da ein paar Minütchen geben, aber den darfst du ja auch nicht ewig weit weglassen. Und da dachte ich mir dann schon so, okay, jetzt wird es spannend, wie sich die Dynamik dahinter so entwickelt. Und dann kam mir wieder doch alles anders auf einmal, als er sein Cockpit da in der Hand hatte.
Also dieses Bild, wie dieser Kerl auf einmal sein ganzes Cockpit komplett in der Hand hat und die andere Hand am Lenker. Das ist so skurril. Ich habe auch gleich einen Screenshot gemacht davon. Ich habe es mir 5 angeguckt. Ich muss leider wirklich lachen, auch wenn es wirklich gar nicht lustig ist, aber hat er dieses ganze Moped Scheiße. In der Hand.
Ja, aber ich hätte auch gern gesehen, wie die das gefixt haben, ne? Also es hat ja irgendwie so gewirkt, so die Schraube einfach wieder festgezogen und dann ging es erstmal wieder, ne?
Ich meine, hat jemand von euch den Teil gesehen, wo das dann endgültig weggeflogen ist?
Weil man hat es nicht gesehen, man hat es nur danach, wo wieder hier nur noch der Spacer-Turm zu sehen war.
Aber er muss ja auch das Kabel abgerissen haben dann, oder?
Ja, das ich glaube, es war nicht mehr richtig fest und dann ist halt alles weggehauen. Also man hat es ja gesehen, da war ja nur diese DI2-Verknüpfung noch dran an diesem Kabel. Hat man vorher bei dem Mechaniker gesehen.
Ja, die Frage ist jetzt, liegt das Cockpit jetzt irgendwo im Straßengraben und ist hinüber oder wurde das noch wieder aufgesammelt oder braucht er bis nächsten Sonntag in Rot ein neues Cockpit?
Ich weiß nicht, ob er das nochmal benutzen sollte.
Ja, würde ich auch sagen. Also es liegt jetzt wahrscheinlich da irgendwo, aber ich würde es auch nicht nochmal nutzen.
Das liegt jetzt da irgendwo und bei Lasse Ibert klingelte schon das Telefon.
Ja. Ich fand aber so geil, wie er sich auf den Basebar so in Aero-Position draufgesetzt hat und in der Gruppe mitgefahren ist. Und in dem Interview hat er dann noch so irgendwie gesagt, so nach dem Motto, ja, hier in der Patricks Gruppe wäre ich schon irgendwie noch mitgefahren.
Nee, das hat er anders gesagt. Er hat gesagt, in dem Interview hat er gesagt, naja, in der Gruppe von Patrick sitze ich ja noch locker hinten drin.
Ja, irgendwie so.
Nach dem Motto, dass es eben nicht juckt da hinten.
Aber ich hätte es ihm auch zugetraut, dass er das durchzieht da hinten einfach.
Ja, ich meine, der ist ja schon auch eine gewisse Zeit noch gefahren, ne? Also mit dem Ding.
Ja. Ja, vor allem ist er halt erstmal noch eine gewisse Zeit mit dem, also bevor das abgeflogen ist, mit dem, wo die halt auch gesagt haben, dass der Kamera-Motorradfahrer hat sich wohl mit ihm unterhalten, da meinte Jonas zu ihm, ja, das Ding ist locker, aber er kann schon noch so drauf fahren. Also, oh Junge, ey, der ist schon hart so, das könnte ich nicht, ich meine, das ist halt echt saugefährlich. Und dann gut, dass es halt weggeflogen ist, während er da wahrscheinlich nicht gerade drauf lag, weil sonst hätte er auf jeden Fall auf dem Asphalt auch gelegen. ja, von daher echt nochmal Glück gehabt. Aber ja, ich bin jetzt mal gespannt, mit was für ein Cockpit er der nächsten Sonntag in Rot am Start steht. Hä? Weil das Ding, wie gesagt, sollte er echt nicht mehr nehmen. Das ist ja dieses Fast TT-Cockpit, was tatsächlich einige fahren. Ich habe das in der Sierra bei Martin mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Ja, und ich sag mal, also so richtig hochwertig, sage ich mal, ist was anderes. Ist halt ja eine Aftermarket-Lösung so, die auch ziemlich aktiv halt Athletinnen und Athleten anschreiben, was ja erstmal cool halt ist und halt eine einfache Möglichkeit, an vermeintlich gutes Material ranzukommen, also an eine vermeintliche Custom-Lösung oder was relativ nah an Custom rankommt, was ich mir auch vorstellen kann, was erstmal ganz gut performt, aber ja, ist halt dann die Frage, zu welcher Qualität, gerade wenn man dann halt anfängt, da noch mit vielen Spacern und sowas zu arbeiten, wo dann halt Kräfte nochmal anders wirken, plus dann noch mit Flaschen darüber, also ja, immer wenn es halt dann so ins Extreme geht, wird das Material halt dann doch nochmal ein bisschen anders geprüft oder beansprucht. Und ja, letztendlich kann man nur froh sein, dass das nicht komplett schief gegangen ist und jetzt noch glimpflich geendet ist, auch wenn es natürlich kacke für ihn ist.
Sebi hat auch irgendwie so gesagt, dass die Marke, er kennt die Marke und man braucht jetzt nicht unbedingt einen Ingenieurabschluss, um das irgendwie so auch hinzukriegen.
ja, also ja, man braucht ihn halt auch nicht, um zu sehen, dass das nicht das beste Zeug ist. Ja.
Es hat auf jeden Fall mal jemand von denen eine unruhige Nacht heute.
Ja.
Ach ja. So,
dann ist Jonas Schomburg aus dem Rennen genommen worden, ohne Lenker. Und dann ging dann schon der Hogenhauge-Express los, oder?
Was? Bisschen später, schon, ja. Ne? Aber so in der, ich weiß nicht, war der sogar schon vorne? Also er war dadurch vorne dann, oder? Ich glaube, er war schon vorne. Ich glaub, der hat dadurch genau dann geführt, ne?
Ja.
Ja. Also ich meine, der ist ja hinten mit denen mitgeschwommen. Der war ja am Fuß der ersten Gruppe und ist dann relativ schnell dann auch aufgefahren. Der war ja kurz mit Patrick, also der ist ja mit Patrick quasi fast gleichzeitig dann losgefahren, weil der sich noch irgendwie seine Socken angezogen hat. Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich nicht so richtig verstehe. Also es waren ja er und wer war denn der Zweite? Es war noch jemand. Also gerade wo man ja jetzt weiß, es geht so richtig los, dass sich so viele noch diese Minute nehmen, die Socken anzuziehen. Also ich hätte ja immer darauf gebaut, in der Gruppe zu sitzen, aber scheinbar muss es so viel bringen bei manchen, dass sie sich dann doch für die Socken entscheiden. Aber ja, ich meine, in deinem Fall ist es ja gut ausgegangen. Der ist ja relativ schnell dann dabei gewesen.
Ja, da muss vielleicht Mika was dazu sagen. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, also ja. Kilometer 45,5 war Hogenhauge schon 1,5 Minuten vorne raus. Bei Kilometer 30 war noch in der Gruppe.
Ja, das Sockenthema ist tatsächlich individueller, als es letztes Jahr noch dargestellt wurde. Also letztes Jahr ging ja dieser Trend los. Und dieses Jahr hat man auch in San Francisco und Vancouver schon gesehen, dass gar nicht so viele mit den Dingern unterwegs sind, obwohl es da ja ohne Penalty letztendlich geht, weil wir halt immer näher geschwommen sind. Und da hatten wir uns auch dann drüber unterhalten, weil manchmal denke ich mir, ob die es vergessen haben oder so. Das war nämlich letztes Jahr in San Francisco, habe ich das bei 3 sogar mitbekommen, die einfach meinen, dass sie es vergessen hatten. Aber hier meinen tatsächlich einige, dass sie es halt für sich getestet haben und es einfach neutral ist. Und das stimmt dann halt schon, dass gerade wenn es jetzt nicht so warm ist, das halt auch dann so ein bisschen frisch sein kann, wenn das Zeug halt nass ist.
Ich glaube, das war heute weniger das Problem.
Das wäre heute nicht das Problem gewesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt pauschal sagen kann, bei jedem bringt das jetzt diese 7 Watt oder so, kommt da echt auf Wadenform und sowas drauf an. Ich habe das jetzt noch nie für eine Langdistanz bei mir durchgerechnet und würde ich auch immer von der Renndynamik und so abhängig machen. Schwierig halt jetzt so zu sagen.
Aber es sind ja mittlerweile nicht nur die Calves, sondern die haben ja richtige Socken. Also die haben ja, das geht ja über die Füße rüber, was die teilweise haben. Und das dauert ja dann so lange anzuziehen.
Ja, ne? Gut. Ja, aber dann hast du ja immerhin in der zweiten Wechselzone schon Socken an.
Ja, das stimmt.
So, das, also wenn schon, dann komplett, würde ich sagen. Aber klar, ist trotzdem eine Penalty in der ersten Wechselzone.
Ja, naja, gut, dann weiter im Renngeschehen. Christian Hogenhauk baut immer weiter aus, die Führung. Gewinnt eigentlich so pro Zwischenzeit, so pro 15 Kilometer immer so eine Minute ungefähr. Und zu dem Zeitpunkt war dann auch langsam, aber kontinuierlich Gruppenzusammenschluss von Gruppe Dietlef, Blumi und vorne Willi Hirsch, Kaspar Stornes, Beckegaard und die ganze Bande. Und Patrick Lange hat den Anschluss zu der Dietlef-Gruppe verloren. Also es waren eigentlich so die Dynamiken, die sich eigentlich bis zum Ende fortgesetzt haben. Also Patrick hat immer weiter verloren.
Glaubst du, dass Magnus ist ja da an den Kopfsteinpflasterberg wohl die Attacke gefahren, um ja vermeintlich irgendwie Patrick loszuwerden? Glaubst du, das war so geplant, dass die einfach alle zusammen Patrick loswerden wollten, weil die den nicht mitnehmen wollten? Oder war das einfach irgendwie eine Koinzidenz?
Gab es so eine Attacke, wo sie ihn losgeworden sind?
Ja, also scheinbar. Mal also ich hab das nur im Livestream verfolgt. Da hat Sebi gesagt, dass die im Kopfsteinpflasterberg, dass sie da richtig brutal hochgefahren sind und danach geht es ja so immer wieder mal so leicht flach bergab auch und dass sie da halt Patrick gedroppt haben.
Ja, weil es war ja erst so bei Kilometer 70 so, also oder was ist denn, eine Runde ist 85, also müsste es ja so Ende der ersten Runde ist es ja gewesen. Also die haben da, wo Schombi die Probleme hatte, da hat Magnus mal richtig drüber gezogen. Und da hat er mal so 10 Sekunden auch zwischen die gelegt. Aber dann war Patrick ja die ganze Zeit dran, als sie auch wieder rangefahren sind. Und dann irgendwann war er weg. Also auch alleine mit Paul dann ja die ganze Zeit. Und das war erst super spät. Aber ich weiß nicht, ob ich das einfach nicht mitbekommen habe, weil ich irgendwas gemacht habe oder...
Nee, ich glaube, der ist schon auch früher abgerissen. Und Paul kam dann erst wieder von hinten vorbei.
Ah, okay.
So. Aber ich habe es jetzt auch nicht genau verfolgt, weil ich dann auch mal auf der Strecke noch war. Kann mir aber schon gut vorstellen, dass die den bewusst loswerden wollten. Weil, ja, also mit einem Patrick würde ich auch ungern auf die Laufstrecke gehen. Man hat es ja dann auch gesehen, der ist, obwohl er jetzt nicht den besten Tag hatte offensichtlich, ist er dann trotzdem ja noch super gelaufen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der Dietlef halt sich bewusst dachte, okay, hier setzen wir die Attacke und alle anderen schalten ja dann auch relativ schnell und merken, okay, Dietlef zieht an, da muss ich mit und irgendwo hinten reißt es dann halt. Was mich dann eher überrascht hat, dass der Dietlef dann so lange so ruhig geblieben ist, weil den Rest der zweiten Runde habe ich dann am Fernseher verfolgt und da sah es super entspannt eigentlich aus. Also ich habe auch mit Gustav und auch Jofo nach dem Ziel geredet und die meinten beide, dass das Radfahren schon schnell war und auch so ein bisschen stressig durch die ganzen Age-Gruppe auf der Strecke, aber so richtig Zug war nicht drin, weil dafür halt die 12-Meter-Regel und bei diesen warmen Temperaturen, dass das Tempo einfach zu hoch war insgesamt, dass du halt immer wieder so Rollphasen drin hattest und es eher so ziemlich unrhythmisch war. Und ich dachte mir da halt, okay, eigentlich an so einem, wie ich einen Magnus einschätzen würde, hat er da überhaupt keinen Bock drauf und zieht einfach von alleine vorne durch und versucht halt auch noch ein bisschen Zeit zwischen sich und Blumi zu legen. Und da fand ich dann schon krass, dass er das quasi nicht gemacht hat, sondern erst mal ein bisschen gewartet hat. Oder halt nicht konnte. Also weiß ich jetzt auch nicht.
Andererseits auch interessant. Also ich meine, am Ende, die haben sich ja noch abgesetzt, so 30 Sekunden. Das wird aber hundertprozentig in der Stadt durch dieses ganze Gedöns da passiert sein. Da geht es ja so runter, wo du auch nicht so richtig mehr einen Überblick verlierst, gerade wenn die Gruppe groß ist. Aber ich glaube, der hat sich relativ früh darauf committed, eigentlich brutal loszulaufen. Und wenn du halt so siehst, das hat er ja auch brutal gemacht. Ne? Also der hat ja die ersten, ich glaube, die ersten 5-6 Kilometer ist er ja am schnellsten von allen gelaufen. Ich weiß gar nicht, bis wann. Wann es dann irgendwann geswitcht hat, das hat er dann auch hier mit seiner, mit der Karte, nicht Karte, was auch immer, zu tun. Aber bis dahin ist er ja am schnellsten gelaufen. Oder ich glaube, nur der Jonas Hoffmann ist eh nicht schnell gelaufen, aber die sind ja schon auch 30, oder ist ja schon auch 30 Sekunden schneller gelaufen als Blumi zu dem Zeitpunkt.
Ja, also definitiv. Ich denke, vielleicht war es auch einfach Taktik bei der Hitze, zu sagen halt, er geht am Rad nicht schon drüber, weil es war wirklich einfach enorm, enorm warm. Und ja, wie du sagst, also er ist so vor allem die ersten 7,8 Kilometer, glaube ich, ist er ein bisschen schneller gelaufen als Christian und Kasper. Also schon wirklich minimal, aber so vor allem die ersten 5 ist er schon so 20 Sekunden rausgelaufen. Und bei Kilometer 10 war es dann eigentlich so, dass es ähnlich wurde der Speed. Und bei so der ersten Laufrunde war es dann schon wieder gleich. Also dann erste Laufrunde hat hier Magnus Dietleff 36,55, Christian 36,57 und Kasper 37,10. Also eigentlich mehr oder weniger ähnlich. Nur halt noch mit dieser halben Minute dazwischen. Und es war auch wirklich krass zu sehen, dass die einfach die ganze Zeit gleich schnell gelaufen sind. Also ich habe ja auch zwei Stories drin gehabt, wo man zweimal gesehen hat, okay, Magnus kommt und dahinter Christian und Kasper und man denkt so, hey, jetzt haben sie ihn gleich. Jetzt lauf doch mal ran, Jungs, so ungefähr. Magnus sieht ja dann auch immer so ein bisschen langsam aus, weil er so groß ist. Wenn du ihn von der Seite gesehen hast, hat man schon gesehen, okay, der kommt brutal vorwärts. Aber die haben es auch nicht geschafft, das zuzulaufen oder haben bewusst wahrscheinlich auch auf die Uhr geguckt und gesehen, oh, wir sind hier schon bei einer 3,25 auf dem Kilometer. Die Pace passt erstmal. Und dann haben sie ihn sich ja eigentlich so Stück für Stück zurechtgelegt und hatten ihn dann, glaube ich, bei 1,5 Runden oder auf Runde 2 so dann ungefähr eingeholt.
Ja, aber da gab es halt den Call schon, ne? Also der hat schon die Karte bekommen. Also der hat dann die, es hat dann den Anschein gemacht, es war ja dann doch ein bisschen Trubel mit dem Ganzen. Aber das war ja dann, also der hat das dann geklärt mit dem Schiedsrichter und dann sind sie aufgelaufen. Dann ist er ja kurz hinter den hergelaufen. Und ich glaube, dann zurückgenommen wurde die Karte ja dann, als er auch schon gar nicht mehr dabei war.
Ja, also das konnte ich leider nicht ganz so verfolgen, weil ich natürlich nicht den Stream auch noch die ganze Zeit geguckt habe auf der Laufstrecke. Aber wie du sagst, er hat ja angeblich erstmal eine gelbe Karte bekommen, wegen Coaching oder Littering.
Wegen was jetzt?
Er hat wegen Littering. Also es gibt ein Video, da fällt sein Becher, ich glaube so 30 Zentimeter hinter das Schild, wo die Littering-Zone endet. Und das ist das Einzige. Aber das ist zumindest das, was das Internet gerade diskutiert, warum es die Karte gegeben hat. Und es ist wirklich so, also man sieht auch nicht, ob das absichtlich irgendwie rausfällt oder ob ihm das so, ich meine, es ist ein Becher ist es gewesen. Er hat halt einen Becher irgendwie getrunken und dann halt so weggekaspert und dann ist er halt knapp hinter dem Schild halt raufgekommen oder aufgekommen. Und dafür hat er dann die gelbe Karte bekommen. Und ich glaube, was danach passiert ist, so richtig geklärt ist das ja auch noch nicht. Also ob er dann da irgendwas gesagt hat, was er nicht sagen sollte. Oder ob er das, also es gab ja dann auch im Fernsehen wurde ja gesagt, dass das jetzt ja auch zurückgenommen wurde, weil die Strafe wohl nicht ganz klar ausgesprochen wurde, so diese gelbe Karte. Also das war, glaube ich,
also so Regelanwendung quasi unklar und deswegen so Fehler der Regel
ausgesprochen. Man kann nur eine rote Karte bekommen, wenn man die gelbe Karte auch klar kommuniziert. Und er wusste halt nichts von dieser gelben Karte.
Eieiei. Auf jeden Fall
wurde es wieder zurück. Genau, jetzt kriege ich es zusammen. Er hat die gelbe Karte und der hat ihn dann halt aufgefordert, daraus was zu machen. Und das hat er wohl nicht gecheckt und deswegen hat er halt die rote Karte bekommen, weil er dann halt nicht, ich weiß nicht, ob er den Becher aufheben sollte oder was auch immer. Das hat er auf jeden Fall nicht gemacht und deswegen hat er die
nächste Runde dann, wenn er wieder vorbeikommt oder was? Ja, genau. 10 Kilometer später. Ja, okay, auf jeden Fall blöde Situation für Magnus und große Verwirrung und Aufregung. Aber wie du sagst, auch im Stream haben sie das ja dann doch immer ganz gut kommuniziert und irgendwie geschafft, da so jeden up-to-date zu halten und dadurch war es natürlich auch spannend, weil immer irgendwas passiert ist. Also dann dachte man sich natürlich so, okay, zweiter Platz vielleicht wieder offen. Und Hogenhaug geht auch nicht so richtig ein, kommen die Norweger ran, also es waren irgendwie so super viel, ja, es hat irgendwie so gewirkt, als wäre noch viel möglich in dem Rennen. Also es war nie so, dass man sich dachte, okay, Platz 1 ist safe, Platz 2 ist safe, sondern ich dachte mir auch die ganze Zeit, was macht Kasper, der sieht super fit aus, kann er noch länger mitlaufen, dann, wer mich mega überrascht hat, war Gustav, also Gustav sah auch super aus, der ist ja auch die ganze Zeit das Rennen dahinter gelaufen, im gleichen Abstand zu Kasper und Blumi. Also immer schön auf Platz 5, 6 da hinten. Und es war auch geil, ich habe ihn so richtig angefeuert. Und dann hat er so rübergeguckt und ich habe ihn schon so 2 Jahre nicht mehr gesehen, glaube ich. Und dann hat er mich so kurz verwirrt angeguckt und dann hat er mich erkannt, hat so die Augen aufgerissen und so den Finger gehoben noch und so ey! Und ich dachte mir so, ey, konzentrier dich auf dein Rennen, das war so Kilometer 20. Und da dachte ich mir schon so, okay, der ist noch voll bei der Sache und aber auch irgendwie aufmerksam, hat noch ein bisschen Gehirnkapazitäten für andere Dinge außerhalb und lief ja dann eigentlich auch bis zum Schluss sehr gut bei ihm.
Also ich habe gerade mal kurz noch das Internet nebenbei durchforstet und es gibt, also ich habe jetzt auf die Schnelle bei den gängigen Medien nichts von Magnus Detlef gefunden. Keine Stimme, kein Video, kein Interview, nada. Also wir werden es vielleicht irgendwann in den nächsten Tagen erfahren, was da letztendlich wirklich war.
Ja, auf jeden Fall kann man sagen, also ob ich jetzt auch gerade das Richtige erzählt habe oder nicht.
das ist die Buddy Talk Theorie.
Ja, genau, das ist eine neue Theorie. was auf jeden Fall krass ist, halt eine rote Karte zu bekommen und die wird dann zurückgezogen. Und ich meine, das hat man ja wahrscheinlich dann auch gesehen. Oder das wird auf jeden Fall mit in sein Ergebnis halt reingespielt haben, dass sowas einen halt irgendwie mental bricht oder man halt irgendwo dann mal für diese 10 Minuten woanders ist und das halt reicht, um das Rennen halt irgendwo zu verhageln. Also wenn der jetzt einfach weitergemacht hätte, als ob nichts passiert wäre, das wäre schon mega, mega krass gewesen. Und ich meine, man hat es ja dann gesehen, es ging ja dann irgendwie noch 10 Kilometer ganz gut und dann ist er dann doch auch ein bisschen nach hinten durchgereicht worden und hat dann, ich glaube, am Ende hat er über 10 Minuten Rückstand gehabt oder noch mehr. Also ist ja gerade dann, was ist er geworden, 8. oder so?
Und das war, finde ich, das erste Mal, dass ich so richtig so einen Magnus leiden habe sehen oder so hochgehen. Also gefühlt hat er sonst immer stabil, also ein, zweimal kann ich mich erinnern, aber so richtig gesaffert fand ich, er war jetzt schon mit einem der ersten Male, was ich so bewusst gesehen habe.
Hat man es also auch so optisch gesehen?
Ja, also der ganze Schritt war halt dann so richtig so schlappig, weißt du, so. Er hat schon noch einen großen Schritt gemacht, so wie immer, aber er ist halt dann nicht mehr so mit Pep rausgekommen. Und vor allem hinten so der Heelstrike, also wie er so den Turnover gemacht hat, war halt so richtig mühsam dann langsam. Sind Sie am Leben? Ja. Etwas
essen? Also man sieht auch, er ist ab Kilometer 29 rapide langsamer gelaufen. Also er ist mal die Splits ab Kilometer 20 waren 3,37, 3,49, 3,56, 3,45 und dann ab Kilometer 29 war es 4,36, 4,27, 4,56, 4,26, 4,14, 4,20. Also da ist er schon richtig hops gegangen. Und er hatte ja in Summe am Schluss 16 Minuten Rückstand.
16 Minuten Blumen. Sogar.
Boah.
Ja, das ist schon, ja. Das ist schon eine Packung.
Ja, und das halt auf 20 Kilometer in Summe, ne?
Ja.
Dann haben aber wir noch eine insgesamt fand ich trotzdem
Simon?
Ja, also ich fand insgesamt trotzdem, dass das Rennen sehr eng zusammen war. Also es ist immer was passiert. Ich dachte mir nie so, jetzt ist hier ewig lang Pause, sondern dann kam halt der Hogenhauk, der hat so kontinuierlich 15 Sekunden pro Kilometer verloren. Aber wenn du halt mal 8 Minuten Vorsprung hast, dann zieht sich das schon eine Zeit lang. Und letztendlich hat Blumi ihn ja wirklich auch erst auf der letzten Runde dann geholt und eingesackt. Also es war schon bis zum Ende einfach immer Feuer drin, das war cool.
Ja, obwohl normalerweise ist ja so die letzte Stunde so Crunch-Time und ich fand so ab dem Moment, wo Blumi Kasper abgestellt hat und es eigentlich klar ist, auch Hogenhauk ist nur noch, dass er den relativ schnell bekommt, war so dieser komplette Spannungsbogen aus dem Rennen raus. Also so, ich fand bis dahin ist es gefühlt so viel passiert, so diese ersten 20 Kilometer auf dem Marathon. Also ich meine, der Hogenhauk hatte ja auch noch so eine Stop-and-Go-Penalty bekommen, weil wegen Outside Assistance oder wegen Coaching.
Wegen Coaching, ja.
Wegen Coaching, ja. Und dann war halt der Moment, wo Blumi weggeht, Kasper fällt weg, Gustav hat ja dann auch Gustav hat ja dann auch relativ.
Wir sind gerade kurz
also Mika wird sich auf jeden Fall gekümmert.
Ja. Mika wird sich gerade gekümmert und er muss gerade Essen bestellen.
Ich glaube, die machen sich Sorgen um mich, wenn ich hier auf so einem Sofa liege. Hier ist so ein ziemliches Luxushotel. Und ich glaube, die sind es nicht gewohnt, dass hier jemand eine Radklamotte und sowas spät abends noch ins Hotel einfällt. Ich sehe anscheinend hungrig aus.
Hast du Radklamotten und Basketball-Jersey an?
Nee. Ich habe mich schon noch umgezogen, aber anscheinend sehe ich so fertig aus, dass sie mich schon hier nach Essen fragen.
Ja, Kasper meinte nur, dass er bei Kilometer 24, da wo er von Blumi abgehangen wurde, mal richtig gelitten hat. Also, dass er da mal kurzzeitig dachte so, oh, jetzt ist vorbei. Und dann hat er sich aber wieder gefangen bis 4 Kilometer vor Ziel, meinte er, ging es ihm dann wieder richtig gut. Also da hat er so zweite Luft und hatte irgendwie wieder so, ja, wieder so den Glauben dran, dass es richtig was wird. Und dann die letzten 4 Kilometer, wo ich mir dann von außen eher dachte, so, oh geil, vielleicht kann er noch den Hogenhauch holen, hat er gemeint, hat er nur noch ums Überleben gekämpft und war so froh, dass das Ziel dann kam. Also schon irgendwie interessant, so zu sehen, wie es so in Wellen auch irgendwie geht, kommt und geht.
Hat den Blumi schon so früh abgestellt? Ich hätte gedacht, das war viel später.
War ja, schon so bei Kilometer 24? Hing, ja, irgendwie schon. Also der hing halt so dann so dahinter und der hat ja gar nicht viel verloren. Es war dann gar nicht so, dass er auf einmal weg war, weggeplatzt ist, sondern das war dann schon so ein bisschen schleichend. Dann war irgendwann noch so ein Fahrrad dann zwischen den beiden. Dadurch sah es halt so aus, als wären die noch zusammen. Aber ich glaube, da hat er schon richtig gelitten. Aber ja, hat er letztendlich dann auch ein super Rennen gemacht mit Platz 3.
Ja. Nee, ich fand, da war der Bogen ja auch noch so, kriegt Gustav ihn. Der war ja auch eine ganze Zeit lang mal immer unter einer Minute. Und das ist ja dann auch aufgegangen. Und so noch ein bisschen weiter vorne hätte man ja wirklich mal hochrechnen können. Und dann wäre der Jonas Hoffmann ja, hätte ja an allen vorbeigegangen. Ne? Also ich glaube, wenn Jonas Hoffmann so die zweite Hälfte gelaufen wie die erste, also auch so vom Abstand nach vorne, ich weiß nicht, ob er dann gewonnen hätte, aber auf jeden Fall wäre er Zweiter geworden. Das war halt auch so krass. Und dann so nach dem Motto, hey, jetzt kommt er jetzt von hinten und sieht noch irgendwie so souverän aus, läuft so schnell und läuft auch schneller als die. Aber das war ja,
Jonas dann hat er so einen super aktiven Laufstil. Das sieht ja immer aus, als würde er krank vorwärts kommen. Der ist so richtig dynamisch. Und der meinte auch, da erzählt er ja vielleicht auch in der Memo, die wir noch nicht haben, aber hoffentlich noch bekommen. Er meinte auch zu mir nach dem Ziel, dass er am Anfang sich dachte, boah geil, ich attackiere das Podium heute, und aber dann relativ schnell umgeswitcht hat auf, okay, einfach überleben in der Hitze und jetzt nicht überzocken. Also schon eine solide Pace laufen, aber er meinte, er hat sich nicht dazu in der Lage gefühlt, das Rennen irgendwie so richtig zu racen und jetzt irgendwie ums Podium mitzuspielen, weil es einfach so heiß war und er halt Schiss hatte, dass es dann hinten raus gar nichts mehr wird. Und er meinte auch, es wäre auf keinen Fall irgendwie eine Sekunde schneller gegangen. Also der war super happy mit seinem Rennen, ist ja auf Platz 5 auch, war wirklich ein starkes Rennen. Und er meinte auch, er hat alles rausgeholt, was möglich war so.
Man muss dazu sagen, der ist die ersten 20,5 Kilometer in 1:11:59 gelaufen. Das ist schon stark. Also das ist schon wirklich, das ist ein richtiges Brett. Jetzt lass es da mal ein bisschen kühler sein und den noch den Schnuff besseren Tag haben. Dann geht da richtig was.
Verrückt, ja. Es ist schon krank, wo der Sport so hingeht. Also, auch wenn man ja sieht, wie schnell das Rennen dann insgesamt war. Also, wir können ja mal kurz die Ergebnisse haben wir ja schon gesagt, aber Blumi macht es dann eben am Ende vor Hogenhauk und Kasper.
Das waren die ersten drei waren unter 37.
Ja, Blumi ja unter
37. Und Platz 10. Und Platz 10, Paul Schuster, war noch mit 7,43 dabei.
Ist ja schon ultra krass. Also, und was ich dann so krass finde, das Radfahren war so schnell, hat der Hogenhauk sogar einen neuen Bike-Rekord aufgestellt? Irgendwie mit 3,52 oder so?
52, also von Frankfurt auf jeden Fall.
Ich weiß hat er seinen eigenen Bike-Rekord aus dem letzten Jahr gebrochen? Hat er den letztes Jahr selber aufgestellt?
Er war 5 Minuten schneller als letztes Jahr.
Und letztes Jahr ist er auch vorne raus. Der ist letztes Jahr auch selber vorne rausgefahren, ne?
Ja.
Oder? Glaub schon.
Ja. Ich glaube auch. Ist schon brutal. Und dann, was ich auch so faszinierend finde, wie du so schnell bist in der zweiten Gruppe noch, die sind ja auch um die 4 Stunden gefahren und das ja nicht mehr so aussieht, als wäre da so richtig Zug drauf. Also, das sah jetzt ja auch nie so aus, als würden die ganze Zeit voll im Horn ziehen und trotzdem rollen die da irgendwie 4 Stunden, ne? Also rollen jetzt in Anführungszeichen. Da merkt man halt erst, dass das jetzt einfach so möglich ist mit den 12 Metern, mit den Bikes und der Temperatur, das ist ja halt auch einfach schnell das Rennen beim Radfahren dann, wegen geringem Luftwiderstand bei hoher Temperatur.
Aber eine Sache ist dann trotzdem auffällig, bei den Laufzeiten sticht halt wirklich einfach KB so krass raus mit einer 2:30:59 und dann kommt ja irgendwie erstmal lang nichts mehr. Dann Kasper Storn ist eine 2:35, Jonas Hoffmann eine 2:39, 2:38. Ja, und dann ist alles schon über 2,40 und also da sticht Blumi dann schon krass raus mit der Laufzeit.
Ja, aber ich finde es wirklich so unvorstellbar, also als Zuschauer, gut, das fühlt sich auch immer ein bisschen härter an dann irgendwie, als es ist, wenn man halt selber dann so zuschaut, da rumhängt, keine Sportklamotten anhat, sich nichts rüberschüttet zum Kühlen. Da ist es ja dann im Rennen doch manchmal so, ja, jetzt gar nicht so hart, wie man als Zuschauer denkt, also blöd gesagt, aber trotzdem einfach so diese 32 Grad Hitze, da einfach noch so hinten drauf einen Marathon zu laufen und dann halt die ganze Zeit auch so viel Energie zu produzieren, weil die Leistung ja so hoch ist. Also du bist ja selber dann dein eigenes Heizkraftwerk und dann kommt von außen nochmal so ein Heizstrahl auf dich drauf mit der Sonne und dem Asphalt und der Hitze. Und da halt immer noch so ein 2,30er Marathon zu laufen, das finde ich schon, also ist irgendwie schwer nachvollziehbar, ja, für mich.
Und das von einem Jungen, der in Bergen Norwegen lebt und sich da die letzten Monate auch vorbereitet hat.
Ja gut, wobei das verstehe ich auch immer nicht so ganz, wie alle gesagt haben, Christian kann nicht in der Hitze oder so. Da denke ich mir halt auch so,
der hat Tokio Olympia gewonnen. Der hat ja schon oft genug bewiesen, dass er Hitze kann. Aber trotzdem finde ich jetzt irgendwie krass, einfach die letzten Monate ja trotzdem wieder einfach in Bergen verbracht, in Norwegen verbracht und Heat-Training nur irgendwie über Garage oder sowas geregelt. Und dann, 2,30 bei irgendwie 33 Grad zu laufen, ist einfach nur absurd.
Das stimmt. Aber es wird ja auch wieder darauf hinweisen, dass es Sinn macht, das kontrolliert zu machen und nicht zu krass zu machen. Also ich glaube, es wird keinen Sinn machen, jetzt absolut in die Hitze zu gehen und dort jede Einheit zu machen, sondern dass du halt einfach mit, wie man ja so sagt, gerade aktuell 3 Hitzereize die Woche, eine Stunde ungefähr, dass du dich damit halt super vorbereiten kannst. Das würde ja eigentlich wieder dafür sprechen auch.
Oder man macht halt wie Kyle und geht im Badezimmer aufs Ganze.
Ja. Also bei dem jetzt Thema Hitze, aber auch Höhe, bin ich wirklich auf Markus jetzt gespannt, auf sein Fazit jetzt auch dann Richtung Nizza, weil man hat jetzt ja, wir hatten ja gesagt, wir haben gar nichts von ihm gehört, und jetzt hat er dann ja gesagt, dass er in Foromö war, auch ziemlich lange, was jetzt ja nicht so gut geklappt hat. Letztes Jahr dann war er zweimal da oben in oberhalb von Boulder. Also auf den bin ich echt am meisten jetzt gespannt, wie er es jetzt halt auch Richtung Nizza macht, weil er ist ja auch niemand, der dann jetzt davor zurückscheut, nochmal kurzfristig Pläne zu ändern, wenn er jetzt eine neue Erkenntnis oder so sich holt. Nizza, muss ich sagen, habe ich jetzt schon echt Bock drauf, muss ich sagen.
Wie sieht das weitere Programm bei dem aus? Macht er noch irgendwas vorher?
Er hatte gesagt, er macht eventuell Swansea, je nachdem, wie jetzt Frankfurt läuft. Aber ganz ehrlich, jetzt Pro Series kann sich jetzt eigentlich ja, glaube ich, kann er sich jetzt sparen, weil ich meine, St. George war halt nichts, jetzt diesmal wieder nicht so gute Punkte. Also
macht halt am Sonntag jetzt Back-to-Back rot.
Ja, und ganz ehrlich, wenn er Nizza gewinnt, ist das andere dann eh egal, die Pro Series und so.
Der war ja wohl in Foromö auch nochmal in der Höhenkammer.
Ja, der hat nochmal also höher geschlafen, Höhe, ja.
Sondern hat nochmal höher gepennt.
Ja. Ja, da gibt es so ein paar Zimmer, wo du das nochmal machen kannst.
Ja, es muss dann schon gut abgestimmt sein vom Coach, dass das funktioniert, ey. Das ist schon krass.
Gut, ja, aber er hat ja auch bewiesen, dass die das können. Also das darf man denen jetzt nicht abschreiben, dass das halt irgendwie dann nicht vorsichtig genug gemacht wurde, weil es jetzt heute mal nicht geklappt hat. Die haben das ja schon oft bewiesen, dass das mit enormer Höhe einfach auch richtig gut klappt. Siehe Rot die letzten 2 Jahre. Da war er davor ja auch auf, keine Ahnung, auf Mount Everest für 4 Monate und es hat gut funktioniert.
Ja, das ist ja auch immer einfach zu sagen, so von außen, so, ja, jetzt mit Höhe, das hat da nicht gepasst und so, keine Ahnung. Ich meine, letztendlich war es ein super hartes Rennen, übelst heiß und manchmal klappt halt dann auch einfach nicht alles. Und dann, wie Nils gesagt hat, du weißt nicht, was die mentale Komponente, wie die da mit reingespielt hat. Also muss man wahrscheinlich nicht überbewerten. Der Kerl ist auf jeden Fall fit und wie Mika sagt, wir können uns auf Nizza freuen.
Ja, und allein, ich lege mich fest, der wurde mental gebrochen. Der war physisch
und
war
das
da.
Ist, und dass es keine Interviews und so gibt, auch bei Pro Trial News gibt es nichts von ihm, zeigt ja vielleicht schon auch, ja, dass das, wie Nils sagt, dass der mental einfach gebrochen wurde und der Tag.
Dass er schon wieder jetzt am Trainieren ist.
Der jetzt schon wieder auf der Rolle sitzt.
Der hat alles mit Fuck off beantwortet und ist weitergelaufen.
Ja, Ist die Fuck, ja. ist die Fuck-off-Theorie jetzt eigentlich unsere Theorie?
Ich weiß nicht, hat man das gehört? Also
irgendwas. Nein, stopp. Also wenn die Fuck-off-Theorie unsere Theorie ist, muss ich da hier Kudos an meinen Kumpel Kevin weitergeben, weil von dem kam das und dann habe ich das nur irgendwie weitergegeben und der hat das auch selber erfunden. Aber das ist die Theorie. Wir belassen es dabei. Das ist die Theorie. Markus hat fuck off gesagt und dabei bleibt es.
Also,
Kevin, du hast hier losgetreten.
Also als das Gerücht hier aufkam, dass der den beleidigt haben soll und man danach die Fernsehbilder gesehen hat, hat man wirklich gedacht, also wenn man wirklich so cool im Gesicht bleiben kann und irgendwelche gemeinen Sachen sagt, dann hat er das wirklich gut abmoderiert. Also der hat ja wirklich ganz normal mit dem gesprochen. Also es wäre schon verwunderlich. Also wenn man dann noch so irgendwie im Kopf hat, was Patrick letztes Jahr gemacht hat, weißt du, wo er da irgendwie mit dem Zuschauer aneinander geraten ist. Ich meine, da hast du Emotionen gesehen, aber Magnus hat das ja vollkommen emotionslos abmoderiert, so irgendwie das Kampfrichtergespräch. Also wenn dann, ich meine, man sagt ja irgendwie sowas mal schnell, aber das sagt man ja mehr zu sich selber wie vielleicht zu jemand anderem in dem Moment dann.
Wobei ich fand, Schombi hat das auch so gemacht.
Wir werden es nicht auflösen können.
Also Schombi war ja auch so direkt richtig im Moderator-Talk, so im Analysemodus da, wo er gefragt wurde, so ja, also wirklich beeindruckend, wie gefasst sie jetzt sind und ja, das ist jetzt hier, das ist ja alles nicht nach Plan läuft, wo sein Lenker da wegfliegt. Und er sagt auch so, ja, kann man jetzt nichts machen. Und ja, vielleicht ist ja nächste Woche in Rot, nächste Chance. Wo ich übrigens hier an der Stelle schon sagen kann, Schombi fährt morgen nach Rot.
Also er hat es ja noch später bestätigt. Er hat es bestätigt noch im Fernsehen.
Ah, okay. Ja, er hat mir auch
Simon
geschrieben.
Also Simon, versuch mal da noch eine Sprachnachricht klar zu machen. Die brauchen wir.
Ja, mache ich.
Also Schombi muss zu Wort kommen und wenn Schombi in Rot ist, muss der Freitag um 12 Uhr auftauchen, um den Druck jetzt hier mal zu erhöhen.
So sieht's aus. Ja, Schombi ist aber ganz cool, was der Druck angeht. Der lässt sich da eher weniger unter Druck setzen. Also wenn er da keinen Bock drauf hat und er denkt am Freitag, er kann das Rennen gewinnen und wenn er zu uns kommt, dann mindert es seine Chancen, dann kennt er da nichts und kommt nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, müssen wir damit leben.
Dann rennen wir alleine. Oder?
Gibt es denn sonst noch sonstige Ereignisse, die zum Frankfurt-Tag jetzt hier noch rein müssen?
Puh. Also ich glaube, wir haben alles abgerappt.
Da war noch irgendwas. Nee. Ich habe nur die Hälfte so ein bisschen gesehen, aber...
Willi schickt auch noch eine Nachricht. Beziehungsweise er hat schon eine Nachricht, für euch habt ihr die wahrscheinlich schon gehört, aber er hat mir noch per WhatsApp noch geschrieben, für euch zur Info, dass er einen Schlag bekommen hat und dann tatsächlich überhaupt keine Power mehr pushen konnte beim Radfahren. Also er hat irgendwie auf den Rücken ging das total und er hat sogar beim Laufen, hat er keine Luft mehr bekommen und musste dann rausnehmen. Und deswegen ist er beim Radfahren auch schon abgefallen, weil der war ja dann auch nicht mehr in der Gruppe mit dabei am Ende. Also, und ich war ja gestern auch länger hier durch den Taunus Radfahren und wie die Straßen sind teilweise schon kriminell. Also, das ist Wahnsinn, was da in den Ortschaften an Löchern sich auftut am Boden.
Der Willi übrigens auch wildes Rennen, der ist ja aus der Gruppe rausgefallen und alleine wieder reingefahren. Es wurde auch
nicht so richtig aufgeklärt.
Ja, der ist vorher schon mal abgefallen und dann ist er alleine in die Gruppe wieder reingefahren. Also, so zumindest ist es in der Übertragung rübergekommen.
Krass, okay. Ja, kann man hoffen, dass es ihm bald wieder gut geht. Wir müssen ja noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, oder? Für unsere Rot-Events.
So ist es.
Um hier mal den Ausblick zu wagen.
Freunde, am Wochenende ist the one and only Challenge Rot. Und zumindest Simon Henselein, Nilsi Boy und meine Wenigkeit sind Freitagmittag um 12 Uhr auf der Festival Market Bühne mit einem Live-Podcast am Start. Wir holen uns gerade noch Gäste mit allen Start, damit das Ganze auch eine gute, interessante Runde wird. Und ich würde sagen, kommt da alle mal rum. Das wird uns riesig freuen. Das wäre richtig cool, wenn wir da eine kleine Zuhörerschaft zusammenbekommen. Also Freitagmittag 12 Uhr auf der Festival Market Bühne. Und dann haben wir Freitagabend was, auf das freue ich mich am allermeisten. Da geben Mika Not und Simon Henseleit ihre Yoga- und Bewegungskünste zum Besten und geben euch eine Bewegungs-Yoga-Einheit gemeinsam mit Black Roll auf dem Campingplatz. Jetzt müssen wir nur noch definieren, auf welchem Campingplatz. Simon, es gibt ja da allerlei Campingplätze. Machen wir das am Campingplatz am Rotsee?
Also oder die letzte Info war Campingplatz am Start.
Direkt. Okay, dann bleiben wir dabei. Wir machen das am Campingplatz oberhalb vom Schwimmstart.
Wir können ja noch eine Wegbeschreibung und so weiter, wo genau.
Genau, wir machen also, aber nur mal für alle, die zuhören und Interesse haben, da zu kommen. Freitag 18 Uhr am Campingplatz oberhalb vom Schwimmstart. Irgendwo da gibt's eine Bewegungsstunde mit Mika und Simon und wenn das Wetter auch passt, danach einfach sitzen wir noch ein bisschen in geselliger Runde zusammen. Wir können ein bisschen quatschen. Mika und Simon stehen vor den Fragen bereit und wir machen das ohne Anmeldung, ohne alles. Kommt einfach rum, kommt ran. Wir haben Matten und Sachen für ca. 30 Leute, aber auch alle anderen, die kommen, ihr könnt alle mitmachen, halt dann in der Wiese, im Gras, whatever. Wir kriegen das alles irgendwie gebacken. Und das wird richtig cool. Also Freitagmittag 12 Uhr und Freitagabend 18 Uhr gibt's Buddy Talk Action.
Und wenn nur 3 Leute kommen, dann machen Mika und ich einfach privat zu dritt.
Ja, personal Training, genau.
Genau.
Gut, Mika, ja. du hattest letzte Woche noch was überlegt. Ist das jetzt spruchreif oder nicht?
Ja, doch. Also bei mir ist so, ich bin noch bis mittags ungefähr bei Hansi und fahre dann quasi über Rot nach Hause wieder. Mache dann da kurz einen Stopp bei unseren Freunden noch von Ministry. Gibt es nämlich was Neues. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Eine ganz coole Sache, jetzt passend zum Sommer. Und dann habe ich es so geplant oder planen lassen, dass ich dann noch so 1,5-2 Stunden da nochmal aufs Rad kann. Von daher, wer Bock hat, nochmal vor dem Blackroll Yoga mit Simon und mir nochmal eine kleine Runde Rad zu drehen, kann er gerne mitkommen. Ja, ich denke mal, auch das posten wir nochmal in der Story. Wie gesagt, ich ist noch nicht 100% sicher, je nachdem, wann dann das genau losgeht bei Blackroll und so, aber ich würde mich halt auch gerne nochmal zwischendurch ein bisschen bewegen. Kleines Warm-up, wie gesagt, so. Ja, von daher schaut doch da einfach in die Stories. Ja, kleine entspannte Runde. Und dann vor allem das Blackroll-Event. Da bin ich schon gespannt.
Junge,
wie gesagt,
ich
bin jetzt nochmal ein paar Tage bei Hansi. Da kann ich mir jetzt nur noch Inspiration
holen. Ich sehe euch die Kobras und herabschauenden Hunde schon zum Besten performen. Das wird sensationell. Auf das freue ich mich am meisten. Also deswegen folgt alle mal rein. Buddytalk.podcast auf Insta. Da teilen wir die ganzen Infos zu der ganzen Rot-Action. Die Gäste für den Live-Podcast. Ich würde sagen, das bleiben Überraschungsgäste. Die seht ihr dann, wenn sie auf die Bühne kommen. Und ansonsten freuen wir uns auf alles und jeden, den wir in Rot treffen. Vielleicht kriegen wir noch eine Mixed-Zone-Folge aus Rot am Freitag, Samstag irgendwie gebacken. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Und lehne ich mich mal aus dem Fenster. Da können wir vor Ort live Sprachnachrichten einsammeln. Das ist gut. Und machen wir den Deckel jetzt zu? Ja, würde ich sagen.
Voll. Wir sind mitten in den heißen deutschen Wochen. Also Hamburg durch, Frankfurt jetzt hier, dann Rot, dann die Woche danach Hamburg, WTCS, da bin ich auch vor, ich bin ja gefühlt jedes Wochenende jetzt hier unterwegs.
Ausgezeichnet. Männer, vielen Dank für den schönen Schnack nach einem Triathlon-Sonntag, der meiner Meinung nach für lange irgendwie Gesprächsstoff sorgt und das war mal wieder ein Rennen. Das hat mal wieder die Triathlon-Welt richtig angezündet. Das hat es mal wieder richtig gebraucht. Und das hat den Ironman Frankfurt auch so ein bisschen aus dem Staub wieder geholt. Das war ja vor 3-4 Jahren mal kurz so nach dem Motto so, jetzt gibt es ihn nicht mehr lang, jetzt sperren sie den Laden bald zu, weil nur noch irgendwie 3 Profis am Start sind und das war's jetzt irgendwie. Aber wir wurden heute eines Besseren belehrt. Ironman Frankfurt ist back.
Muss man echt sagen, Chapeau an Ironman. Zumindest was die Profis angeht. Mess und so habe ich jetzt nicht allzu viel zu gut gehört, aber so das reine Racing und auch aus Profisicht echt wieder richtig gut. Von daher macht Bock. Und macht auch für mich Bock, da in den nächsten Jahren irgendwann mal zu starten. Aber ja, nee, wirklich echt mal wieder Werbung für den Triathlon, würde ich sagen. Und ganz ehrlich, so das so Frankfurt, Rot, das sind halt echt noch so, wenn ich das so mit Texas vergleiche zum Beispiel, das ist doch nichts dagegen. Also, Deutschland kann schon Triathlon, muss man einfach sagen.
Ja, Deutschland kann Triathlon.
Ich bin echt gespannt, wie wir nächste Woche sprechen, ne? Also entweder ist Rot jetzt voll die Enttäuschung oder wir haben nächste Woche Frankfurt schon vergessen. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten.
Ja, ja.
Es bleibt spannend. Stimmt,
aber ich sag mal so, Challenge kann halt auch super spannend werden, auch wenn da jetzt nicht die größten Namen so am Start sind. Aber letztendlich, ob das Rennen 10 Minuten schneller oder langsamer ist ja eigentlich fast egal. So, das kann ja genauso spannend werden. Also, ob die Jungs jetzt 3:30 laufen oder 3:40, ist mir als Zuschauer letztendlich egal. Wenn das ein enges Battle wird so und es ein offenes Rennen ist, dann können wir uns da, glaube ich, auf jeden Fall drauf freuen.
Ja, ja, aber ich meine, es war ja heute genauso, ne? Ich weiß gar nicht, ob die Zeiten dann so das ausschlaggebende Argument war oder halt alles, was passiert ist.
Ja, ich denke mit mal, mit Jonas Schomburg bekommt das Rennen nächste Woche auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Würze, als es bis jetzt hatte. Weil jeder weiß jetzt, okay, die erste Stunde wird verdammt schnell. Und das war bis jetzt ja, wer hätte es sonst so super krass gefährlich schnell machen sollen in Rot von Anfang an?
Sam Laidlow?
Das wäre, glaube ich, ja, aber, boah, der war so lang raus. Der war so lang jetzt raus. Der
guckt ja auch erstmal so, was abgeht, glaube ich.
Genau, ja, also, andererseits, das haben wir von Nizza auch gesagt, ne? Also,
ja, aber da war kein halbes Jahr raus, da war halt mal ein paar Wochen raus. Und jetzt mit Chombi, auch mit der Vorgeschichte von heute, weiß jeder, okay, da wird's die erste Stunde am Rad wird Harakiri und okay, wir müssen entweder wir lassen den durch und hoffen, dass der vielleicht doch noch hops geht, oder wir haben keine andere Wahl, Beine in die Hand und let's go. Und deswegen, das bekommt eine ganz andere Dynamik durch den jetzt.
Ja, die Story ist.
Das ist eigentlich auch krass. Das ist ein Typ, der ist so neu auf der Langdistanz und jetzt, der hat jetzt schon so diese Waffe in der Hand, dass der eine komplette Renndynamik in Rot mit dem Tag heute komplett verändert.
Ja,
schon geil. Ich mein,
andererseits weiß irre. Natürlich auch niemand, was ab Stunde 4 passiert wäre. Ne?
Also egal, aber es verändert trotzdem erstmal die Renndynamik. Ja. Es verändert erstmal das ganze Rennen.
Ja, 1000%ig. Und ich meine, er ist ja auch jemand, wo man halt sagt, es kommt jetzt nicht mehr überraschend, wenn der Stunde 6, 7, 8 oder 7,5 da immer noch rumturnt. Ne? Das ist es halt. Mhm. Also es ist ja jetzt niemand, den man da so wegfahren lassen will.
Es wäre halt für Sam die perfekte Ergänzung gewesen, wenn er in seiner normalen Form wäre. Weil da ist er auch immer auf dem Rad direkt aggressiv unterwegs. Wie gesagt, mich würde es noch nicht wundern, wenn er es jetzt plötzlich doch macht, mit Jonas mitfährt und alle komplett zersägt. Also bei Sam wirklich da ja, den Typen, da traue ich es mir nicht mehr zu, da irgendeine Prognose abzugeben. aber von dem, wie er zuletzt gewirkt hat, kann man es jetzt nicht unbedingt annehmen, dass er da direkt wieder so loslegt. Aber also auch da bin ich jetzt echt noch mal mehr gespannt. Ja,
das Gleiche, was für Schombi gilt, gilt auch für Sam. Ne? Wissen wir auch nicht, was danach passiert. Das ist doch das ist doch das Interessante dann.
Alles, was ein Rennen braucht. So ein paar Newcomer, ein paar Leute, wo du nicht ganz weißt, wie die drauf sind, und ein paar Leute, die das Rennen schnell machen wollen. Perfekt.
Und Maurice Clavel in seinem Abschiedsrennen.
Ja. Ach, herrlich.
Geil. Komm, Freunde, wir machen es zu. Tschüssi, schönen Abend noch und danke für eure Zeit.
Jo, bis dann. Ciao.
Mach's gut. Ciao,
ciao. Ciao.